Guten Abend, liebe ZuhörerInnen, zur Quadratur des Dialoges hier auf Radio Lora, dem alternativen Radio in München für Politik, Kultur und Ökologie. Wir sind wieder zu viert in diesem Monat. Heute in der Hauptrolle Robi, der uns etwas über Ernst Mach erzählen wird und seine Philosophie und seine Erkenntnistheorie. Aber auch wir anderen drei sind noch da, Wolfgang, Clemens und ich, das ist der Peter. Ich würde vorschlagen, bevor wir hier uns lang aufhalten mit Begrüßungsrunden, das haben wir ja schon gehabt, steigen wir direkt in Medias Res und fragen uns ganz schnell, blitzschnell, ja, ich würde sagen in Schallgeschwindigkeit, was hat es mit diesem Ernst Mach auf sich, Robi?
Ja, hallo, grüß euch. Ernst Mach, sehr gut, dass du jetzt dich ja augenscheinlich wunderbar vorbereitet hast, lieber Peter. Nach dem ist eben die Schallgeschwindigkeit benannt oder beziehungsweise ein Aspekt derselben. Und dieser Ernst Mach, der lebte um die Jahrhundertwende, also geboren war er schon viel früher, 1838, und war der Sohn eines Lehrers und der dann später Landwirt wurde, wuchs auf im ländlichen Gebiet und war dann letztlich ein Autodidakt, der seinen Weg an die Uni Graz und an die Uni Wien fand und dort seine Wissenschaft betrieb. Wichtig ist vielleicht, weil wir in den letzten Sendungen immer eher in den geisteswissenschaftlichen Aspekten oder in den sogenannten rein philosophischen Themen uns bewegt haben, dass es diesmal um sehr viel Naturwissenschaften geht, die damals eben auch noch Teil der Naturphilosophie waren. Damit meine ich, dass Ernst Mach sich selber auch als Naturforscher bezeichnet hat und nicht als Physiker, als Physiologe oder als Psychologe, der ja jetzt nach heutiger Sicht war. Wichtig zu Ernst Mach zu wissen ist vielleicht auch der Hintergrund, dass er stets ein Sozialdemokrat war, dem sehr viel daran gelegen war, Wissenschaften verständlich aufzubereiten und zwar in einer Art und Weise, die humanistisch geprägt war und deswegen auch populärwissenschaftliche Vorlesungen verfasst hat und diese auch gehalten hat. Genauso konzipiert sich dann auch ein wenig seine Vorstellung davon, wie wir die Welt, in der wir leben, in der wir sind, irgendwie betrachten können und auch uns in dieser bewegen. Jetzt vielleicht eine kurze Frage an euch. Wisst ihr sonst was über Ernst Mach oder interessiert euch noch ein wenig mehr der Werdegang? Oder sollen wir vielleicht gleich mal damit anfangen, wie er zu seiner Sicht auf die Welt kam?
Kann man das überhaupt voneinander trennen? Also wenn ich jetzt sage, nein, ich will nichts über Mach wissen, sondern nur darüber, wie er zu seiner Theorie kam, dann will ich ja doch was von ihm wissen.
Na, da hast du recht. Dann habe ich eine schlechte Fangfrage an mich selbst gestellt. Das kann natürlich auch passieren.
Die Biografie gehört immer dazu.
Ja, da habt ihr wohl recht. Wichtig zu wissen ist vielleicht, er hatte ganz früh schon ein Kindheitserlebnis, in dem er sich dachte, irgendwas stimmt da nicht mit dem, was, das hat er später erst realisiert, aber was der berühmte Kant mit seinem A priori meinte. Ihm ist aufgefallen, dass er schon als Kind, wenn er zum Beispiel eine Flasche Wein im schönen Österreich, an Grünfeld-Lina, in einen Brunnen gelegt hatte zum Kühlen für seinen Papa, dass sie dann einfach ganz anders aussah. Dass also die Wirklichkeit, die er sah, nicht der Wirklichkeit entsprach, die er wusste. Nämlich, dass die Flasche gerade und solide ist und nicht geknickt. Und ihm war das klar, dass das nicht ein Geistesblitz a priori war, der ihm gottgesandt in den Kopf gebeamt wurde, sondern dass es auf seinen Sinneseindrücken, die er bis dahin gewonnen hatte, beruhte. Und das führt er dann aus in seinen mehrbändigen Werken, die immer erkenntnistheoretischer werden und weniger experimentell und entwickelt daraus eine sehr strenge antidogmatische und auch antimetaphysische Haltung. Er hat praktisch alles abgelehnt, was man nicht über die bloßen Sinneseindrücke, die die Welt uns gibt, aber die wir auch spüren können, auch in unserer Innenwelt hinausgehen kann. Damit hat er schon sehr angeeckt auch und zum Beispiel war sein Ruf an die Uni Wien schon mit vielen Querelen verbunden, weil die großen Logiker, die großen Induktivisten, die diese Methode zum Modus operandi, dem Richtigen des eines Forschers, der Erfolg haben will, erhoben haben, im Grunde abgelehnt hat. Er hatte zwar den Lehrstuhl für induktive Wissenschaften inne, insbesondere in Verbindung mit der Geschichtsschreibung, doch hätte er niemals gesagt, dass die Induktion selbst das ist, wie der Mensch zu Erkenntnissen gelangt, wie zum Beispiel David Hume oder John Stuart Mill vielleicht als berühmtester Vertreter. Und so hat er eine sehr pragmatische Haltung eingenommen, mit der er die Welt besser verstehen wollte und seine Gedanken an die Tatsachen anpassen wollte, die er eben wahrnimmt. So viel vielleicht mal zur Person des Ernst Mach.
Darf ich ganz kurz ergänzen? Bitte. Ich glaube, dass dieser Ernst Mach ein Vertreter jener Bewegung ist, die einsetzt. Der ist nämlich 6 Jahre nach dem Tod Hegels geboren.
Okay.
Das heißt, der steht noch unmittelbar, jedenfalls in seiner Jugendzeit, unter der Wirkungsgeschichte Hegels. Und Hegel ist ja bekannt für seine Theologie. Da will ich nur eins sagen. Also bei Kant, der hat auch theologische Implikationen. Hegel natürlich viel deutlicher. Bei Kant sind sie nicht so bekannt. Sag ich gleich noch was dazu. Es sind aber auch theologische Implikationen. Bei Hegel ist die Sache schwierig. Denn Anti-Hegelianer als Anti-Metaphysiker gibt es zuhauf im 19. Jahrhundert. Mhm. Und ich glaube, Herr Mach ist einer von diesen. Das hat aber ein kleines Problem, denn Hegel ist ein Sondertyp von Metaphysik. Mhm. Der ist nämlich ein Pantheist. Das heißt, er hat ja das Göttliche gleichgesetzt mit dem Natur- und Geschichtsprozess in seiner Entwicklung.
Ja.
Und wenn du sozusagen das Ganze des Kosmos, Natur einschließlich organisches Leben und Menschheitsgeschichte, mit dem Göttlichen gleichsetzt und sagt, das ist der traditionelle Gottesbegriff des größten, umfassenden, also Totalität. Mhm. Dagegen kann man nicht viel sagen. Das Ganze als das Göttliche, wenn du es so verstehst, das Göttliche, dann wüsste ich nicht, was man dagegen einwenden könnte.
Ich denke, wenn ich es mal versuchen darf, würde Mach sagen, dass da treffen sich auf jeden Fall die Positionen, dass gerade das Monistische, das Ganze, das Totale, ja. Es gibt nur eine Welt, alles, was wir in uns erleben, ist auch Teil der Außenwelt. Das Ich ist laut Mach auch einfach eine vereinfachende Konstruktion, mit der wir uns im Alltag bewegen können. Weil wenn ich mich als Robbie begreife, kann ich besser mit dem Peter reden oder mit dem Wolfgang oder dem Clemens. Wenn ich das nicht machen würde, löse ich mich auf, wie bei vielleicht einem starken Acid-Trip, wo ich dann nicht mehr weiß, wo höre ich auf, wo fängt die Welt an. Für Ernst Mach stellt sich diese Frage nicht. Ich ist eine Konstruktion und so ist es eben auch Gott. Wichtig dazu, wo sich eben Hegel, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstehe, dann eigentlich kann man parallel betrachten, ist die Entwicklungsgeschichte. Also die einen Teil der Methodik der erkenntnistheoretischen Ernst Machs ist eben auch diese historisch-kritische Methode, die von einem Fortschritt und einer Evolution ausgeht, einem fortwährenden Anpassen an die Welt. Und es gibt eine Stelle dazu, wo er Mach ganz kurz über Utopien, über Halluzinationen und auch über religiöse Begriffe spricht. Für Mach sind Begriffe immer nur eine Verdichtung der gegebenen Tatsachen und Gott könnte man in dem Sinne dann eben auch als ein Hilfsmittel begreifen, als eine Stütze, um die Totalität der Welt darzustellen. Gleichzeitig würde er aber ablehnen zu sagen, dass es einen Gott gibt, weil er schon ein ziemlicher Agnostiker oder wenn nicht ein Atheist war, dem das kurz gesagt einfach nichts gegeben hat, dass da irgendeine Entität sein soll, die er nicht sinnlich wahrnehmen kann.
Robby, kann man dann sagen, er ist Konstruktivist auch? Wenn er sagt, das Ich ist ein Konstrukt, Gott ist ein Konstrukt, es ist zwar ein Begriff, der erst später kommt, aber kann man das so sagen?
Ich denke in Teilen schon, weil er eben von der Abstraktion und Konkretisierung als Methodik, um sich an neue Erkenntnisse heranzutasten, sieht und deswegen sich eben von Konstrukten bedient. Gleichzeitig sieht er aber die Welt nicht als in einer Kausalität gefassten Grundstruktur. Also das heißt, es gibt keine Objekte und Subjekte, die sich gegenüberstehen und durch die gegenseitige Wahrnehmung kommt man zu Erkenntnissen, sondern er geht immer auf die funktionale Beziehung zwischen den Elementen ein. Das heißt, man benötigt zwar die Konstrukte, aber das eigentliche Momentum, das die Forschenden irgendwie beflügelt, ist die Beziehung zwischen diesen. Um das vielleicht zu verdeutlichen, kann man auch sagen, Mach, der als Vorläufer oder als Ideengeber in Aspekten für Einsteins Relativitätstheorie steht, geht darauf ein, wie der Trägheitssatz funktioniert in der Newtonschen Mechanik und kommt dann eben drauf, dass man im Grunde nicht davon ausgehen kann, dass es einen absoluten Raum gibt. Dieses Konstrukt legt er zum Beispiel ab, sondern dass es sich einfach der Raum dadurch konstituiert, dass verschiedene Objekte in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. Und hat deswegen eben auch die Mechanik mit ihren seiner Meinung nach dogmatischen Begriffen versucht ja, zu zertrümmern. Ja, aber ich würde jetzt kurz zurückfragen, Clemens, kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt es sinnvoll beantwortet habe oder nicht.
Doch, das leuchtet mir schon ein. Also ich meine, erster Punkt, wo dann Widerspruch ist, oder nicht Widerspruch, aber wo es nicht ganz zusammenpasst, ist natürlich, dass diese radikalen Konstruktivisten die Welt nicht als objektiv wahrnehmbar empfinden. Mhm. Mhm. Und das tut er ja schon.
Ja.
Andererseits, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist er sich bewusst, dass verschiedene wissenschaftliche Herangehensweisen, Methodiken, dass das Konstrukte sind, dass das Ich ein Konstrukt ist und dass alles auch eine Wechselwirkung hat, also dass alles in Beziehung zueinander ja. steht.
Ja, genau.
Ja.
Also insofern, ein Vorläufer ist auf jeden Fall so viele aus dem Wiener Kreis, die ganzen Positivisten, die dann wirklich die Welt geglaubt haben, vollständig abbilden zu können, nur über das Erfahrbare, berufen sich auch auf Mach. Und da kommen auch die Ideen an Grenzen. Also gerade in der heutigen Physik, wo man vielleicht noch in der Stringtheorie zum Beispiel, die hätte Mach wahrscheinlich abgelehnt, obwohl sie ja durchaus auch fruchtbare Resultate haben kann, weil er davon ausgeht, dass da ein zu großer Anteil des Nicht-Erkennbaren mitschwingt. Deswegen hat er da auch Stress mit Atomisten und so weiter. Für ihn war das Atom schon ein zu starkes Konstrukt. Und er hat dann einfach nur von vagen Elementen gesprochen, von Weltelementen und Leibelementen, und die aber auch nicht näher präzisiert, weil er sie eben offen halten will.
Dann wäre die Quantenphysik für ihn eine absolute Katastrophe auch.
Ja, das stimmt. Da hat er erhebliche Probleme damit. Dann hat er bloß bald einen Schlaganfall und ist dann auch bald gestorben.
Dann hat er andere Probleme.
Das hilft natürlich dabei, sich nicht mehr über was aufregen zu müssen. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen, bevor wir zur ersten Musik kommen. Robi, was du da erzählt hast, das klingt jetzt alles sehr stark so in eine Wissenschaftstheorie, also Erkenntnistheorie für experimentelle und theoretische Physiker und Physikerinnen. Vermutlich hat er nur an Physiker gedacht, als Mann des 19. Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz ist das, was er sich da darüber überlegt, wie wir zur Erkenntnis kommen, etwas, was so für Erkenntniserzeugungsspezialisten gedacht ist, Wissenschaftler, Universitätsleute oder so? Oder betrifft das auch den Alltag, wenn ich, was ich, nachher nach Hause gehe und dabei über die Theresienwiese gehe und dann diese Konstrukte, die Bierzelte sehe? Ist das dann mein Privatvergnügen oder kann ich irgendwie auf dem Nachhauseweg was von Mach und seiner Erkenntnistheorie mitnehmen, um schlauer zu sein?
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist nämlich ein sehr wichtiger Teil. Die ist eindeutig alltäglich geprägt. Also Machs Werk wimmelt nur vor Beispielen. Ihr eben erwähnter Schlaganfall zum Beispiel, da hat er eine ganze 2 Seiten geschrieben darüber, wie er mit der einen lahmen Hand dann versuchen muss, klarzukommen und eben durch Trial and Error, also Erkenntnis und Irrtum, voranschreitet und dann irgendwie lernt, mit einer Hand einen Vorhang zu schließen, indem er anders die Vorhangschnur zieht oder
dass er ein Gewicht auf das Buch legt, um die verletzte Hand zu ersetzen.
Solche Sachen, genau. Und das, ich glaube eben, dass ihm sehr wichtig war, dass es etwas sehr Menschliches ist, zu forschen. Und zwar in allen möglichen Situationen, ob das jetzt Handwerker sind, Ärzte, Pflegeberufe oder eben NaturwissenschaftlerInnen. Ich glaube, dass er da schon immer davon ausgegangen, dass es letztlich zutiefst menschliche Grundkomponenten unseres Daseins sind, die uns dazu motivieren und aber auch uns ermächtigen, die Welt besser zu verstehen, uns besser auch zu orientieren in der Welt. Insofern, ja, ich glaube, das ist zwar ein bisschen altmodisch geschrieben, aber sehr schön. Und wenn man da reinschnuppert, kann man viel für seinen Alltag mitnehmen, ja.
Gut, aber man muss reinschnuppern oder sich vielleicht sogar richtig damit auseinandersetzen. Vielleicht braucht man eine Radiosendung wie die unsere jetzt, um da den Einstieg zu finden. Vielleicht wäre es aber sogar noch besser, ein ganzes Eintagesseminar zu machen. Das ist jedenfalls etwas, über das die Band Kofelgschror ein Lied geschrieben und aufgenommen hat. Das spielen wir jetzt einfach mal ab, damit wir eine Musikpause haben. Bis gleich.
Danke an alle, die sich zu diesem Eintag...
Liebe Philosophie-Interessierte, hier sind wir wieder bei Radio Lora, wo sich auch mal einer versprechen kann. Jetzt in dem Fall ich, der Peter, aber hier mit im Studio sind noch Robi, Wolfgang und Clemens und wir reden über Erkenntnistheorie und zwar speziell die Erkenntnistheorie von Ernst Mach. Was muss man denn machen, um was zu erkennen? Was sind die Quellen der Erkenntnis? Was ist der Weg der Erkenntnis? Und was ist überhaupt Erkenntnis? Das sind ja super philosophische Fragen. Und wir haben jetzt einen Naturphilosophen, über den wir uns unterhalten. Robi, du kannst noch ein bisschen mehr Erkenntnislicht auf den Erkenntnisgewinn werfen.
Dankeschön. Ich hoffe, ich schaffe das und mache mal meine Leuchter an. Also, was will denn Erkenntnistheorie? Was heißt das überhaupt? Im Grunde geht es darum, wie kann man beschreiben, wie sich Menschen immer besser auskennen wollen in der Welt und es dann auch schaffen. Es geht also darum, woher kommt einerseits die Motivation, die Welt besser zu verstehen und andererseits, wie kann man diese fixieren? Wenn man nun ein etwas versteht, etwas meint zu begreifen, wie kann man das fixieren und auch überprüfen? Ich glaube, es ist vielleicht wichtig, dass ich kurz hier den Wolfgang vielleicht darum bitte, kurz zu beschreiben, was es für verschiedene Erkenntnisquellen gibt. Ganz kurz angerissen, was wir ja gerade auch schon erwähnt haben, dass halt der Herr Mach hauptsächlich auf seine Sinne achtet oder beziehungsweise ausschließlich und damit einerseits angeeckt hat und andererseits eben auch den Herrn Immanuel Kant ziemlich in Bedrängnis gebracht hat, weil der göttliche Funke, an den glaubt der Mach nicht, dass der in meinem Kopf Platz findet.
Ja, genau. Also man sagt so allgemein, der Mach vertritt Philosophie systematisch gesehen einen sensualistischen Monismus. Also das Ganze der Welt ist durch ein Prinzip geprägt und das ist die Erkenntnisquelle der Sinne und damit widerspricht er dem Kant diametral. Jetzt, Kant hat auch metaphysische Implikationen, das ist aber weniger bekannt. Und zwar ganz einfach, der Kant unterscheidet zwei Stämme der Vernunft oder der Erkenntnis, also zwei Stämme oder zwei Quellen der Erkenntnis. Das sind die Sinnesdaten und dann kommt eben auf der anderen Seite die Denkformen, Denkkategorien heißt es, Anschauungsformen, Raum und Zeit und Denkkategorien. Vor allem Kausalität ist da gefragt. Und da würde Mach ja wohl widersprechen. Der Kant hat das einfach abgeleitet. Der hat sich auch auf die englischen Empiristen gestützt, also vor allem David Hume, und dessen wirklich grundlegende Untersuchung über Erkenntnis und die Quellen der Erkenntnis aus der Erfahrung. Und dem Hume ist eben aufgefallen, dass man in den Sinnen das Entscheidende, was man braucht, wenn man notwendige Naturgesetze formulieren will, braucht man Kausalität. Und genau die Kausalität ist sinnlich nicht wahrnehmbar. Das ist das berühmte Problem, das post hoc, das Nacheinander, ist nicht zu trennen, zu unterscheiden vom Wegeneinander, also von der Kausalbeziehung. Mhm. Und dann hat der Jung gesagt, wenn man das in den Sinnen nicht findet, dann muss man das irgendwie anders erklären. Und Jung hat gesagt, es ist Gewöhnung. Da hat der Kant daraufhin gesagt, das ist eine Scheinlösung, denn man gewöhnt sich auch an den Zufall. Ja, wenn okay. Er häufig genug kommt, gewöhnst du dich an alles. Und deswegen also, die hatten ihr Problem mit der Kausalität. Und der Mach wiederum knüpft da an und er will, wenn ich das richtig verstanden habe, keinerlei naturgesetzmäßige Aussagen treffen. Er sagt, objektive Erkenntnis von Naturgesetzen gibt es nicht. Mhm. Das ist das Erbe von Hume. Ja, dass man eben sonst mit dem Begriff der Kausalität arbeitet. Bei Kant nochmal, um zurückzugehen, ist das Entscheidende, was durch das menschliche Denken hinzukommt. Also Kant macht eine Mittelstellung zwischen dem englischen Empirismus, dem Ausgang von den Sinnesdaten und einem metaphysischen Erbe aus der deutschen Schulmetaphysik, sagt man immer. Und das heißt, die Gedankenformen, vor allem das Denken in Kausalitäten, das ist vorgegeben, a priorisch, erfahrungsunabhängig, geht jeder Erfahrungserkenntnis voraus, jeder empirischen, und hat seine Ursache in der Struktur der Vernunft. So, und da sind wir jetzt bei der Metaphysik, denn die Vernunft ist nach Kant nicht abgeleitet. Die Vernunft hat keine Entwicklungsgeschichte, sondern die Vernunft ist ein für alle Mal da, unveränderlich. Für alle Mal unveränderlich und ewig. Und dann fragt man ja, woher kommt die Vernunft? Und wenn man in den Nebenschriften nachschaut, bei Kant, nicht in dem, in der Hauptschrift führt er die Vernunft nur ein, in der Kritik der reinen Vernunft. In den Nebenschriften wird klar, er denkt in Kategorien der Schöpfung. Vernunft okay. ist metaphysisch, göttlich gegeben, denn als praktische Vernunft, also theoretische Vernunft ist die erkennende Vernunft, praktische Vernunft ist die, die sich das moralische Selbstgesetz gibt. Und das nennt er auch eine Stimme Gottes, wörtliches Zitat bei okay. Kant. Das heißt, die Vernunft ist nicht erklärbar als Produkt der Natur oder der Naturanpassung, sondern sie hat keine Entwicklung, sie ist ein für alle Mal unveränderlich und sie kann nur erklärt werden durch göttliche Schöpfung.
Okay, vielen Dank. Das ist super, weil ich glaube, daran kann man sehr gut, einfach weil es sich diametral widerspricht, sehr gut festmachen, was Ernst Mach darin gestört hat, dass eben zum Beispiel der Begriff einer Stimme Gottes oder der Vernunft a priorisch eingeführt wird. Für Ernst Mach sind das einfach Bremsscheiben auf dem Weg zu mehr Erkenntnis oder sagen wir zu einer präziseren Formulierung der Vorgänge, die uns umgeben. Er hätte nämlich auch eben das Problem mit der Kausalität hat er auch. Und das habe ich vorhin versucht zu erklären, dass es eben ihm nicht auf ein Ursache-Wirkungsprinzip ankommt, das er beschreiben will, anhand dessen man irgendwie auch die Welt dann kategorisieren kann und funktionalisieren kann, sondern dass es ihm immer nur auf die Relation zwischen Sachen ankommt. Das heißt, man beschreibt die Beziehung zwischen zwei Dingen und nicht die zwei Dinge selbst. Und das führt eben zu seiner strikten antimetaphysischen Haltung. Man muss jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir uns hier eben mit einem Naturforscher befassen. Das heißt, es geht um Vorgänge in uns, psychische Vorgänge oder physikalische Vorgänge um uns. Es geht ihm jetzt nicht um Moral oder um Ethik oder um Ästhetik und so weiter. Was Mach schon macht, ist, dass er diese antidogmatische Haltung, wo er sagt, jeder Begriff muss angreifbar sein und es darf nichts Festes bestehen in der Wissenschaft, das uns letztlich darunter zieht, ist natürlich, sich trotzdem einen kleinen Käfig zu bauen. Dadurch, dass er eben sozusagen kategorisch ausschließt, dass es irgendwie nicht wahrnehmbare Einflüsse auf uns gibt, die trotzdem in unsere Forschungsergebnisse oder auch Erkenntnisse einfließen, weiß ich nicht. Da widerspricht er sich ein Stückchen weit selbst. Aber letztlich schafft das schon zu sagen, erstens, alles, was ich nicht erkennen kann, spare ich mir einfach in meinen Gedanken. Die kosten unnötig Ressourcen. Und zweitens, wenn ich darüber nachdenke, wie ich zu neuen Erkenntnissen komme, dann darf ich das. Ich kann es nämlich beschreiben. Ich kann Introspektion betreiben und das ist einfach das beste Mittel der Wahl. Auch wenn er sich darüber klar ist, dass er nicht die Introspektion selbst komplett konzeptualisieren kann und sagen kann, so und so läuft das in unserem Kopf ab, so kommen die Sinneseindrücke rein, so wird's in meinem Kopf verarbeitet und dann schreibe ich das so nieder mit einer gewissen Methode. Aber er sagt, jeder Mensch kann das, jeder Mensch kann sich selbst beobachten in der Welt, in der er ist und dadurch sich besser anpassen. Erstens haben wir die antidogmatische Haltung, antimetaphysische Haltung. Zweitens die Feststellung, dass auch die Erkenntnisvorgänge metaphysikfrei sind, also keine göttliche Eingebung sind. Und dann fügt er noch als großer Fan von Darwin und seiner Evolution, seine Evolutionstheorie, noch den Aspekt ein, dass man eben immer einen Fortschrittsgedanken sehen und erkennen kann in der menschlichen Geschichte, was sich natürlich gut damit vereint, dass man sich immer besser an Sachen anpasst und seine Gedanken dann eben auch anpasst und diese überprüft. Er spricht da zum Beispiel fand ich sehr einleuchtend, er spricht zum Beispiel da auch davon, dass wir in unseren Köpfen durchaus uns vorstellen können, dass die Gravitation nicht existiert. Dass also einfach, dass wir jetzt alle anfangen zu schweben im Studio und Sie zu Hause, liebe Zuhörerinnen. Aber das muss ich dann natürlich überprüfen mit der Außenwelt und ich stelle fest, ich bleibe sitzen. Das heißt, da kann ich mir dann schon irgendwie ein besseres Bild von der Welt machen.
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich beginne zu taumeln. Das ist ja ganz, ganz schön verwirrend. Das heißt, hier im Alltag kann ich das auch anwenden und dann, bam, antimetaphysisch, zack, antidogmatisch und so weiter. Da denke ich, ja, also ich habe es noch nicht ganz kapiert und die eine Gehirnhälfte sagt, ich will mehr Philosophie hören und die andere Hälfte sagt, nee, wir machen mal schnell was anderes und die andere Gehirnhälfte gewinnt für eine Minute oder eineinhalb, denn wir hören jetzt von Antidote, Let's Get Drunk. Yeah. Let's get drunk, liebe Zuhörer, oder auf gut bayerisch, ein Prosit der Gemütlichkeit. Wir schweben hier in unserem Fernsehstudio, in unserem Radiostudio. Wir haben die Herbeifantasie, dass ein Fernsehstudio ist und Sie das sehen können, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Können Sie aber nicht, war nur ein Gedankenexperiment. Ja, Gedankenexperiment, das fehlt mir jetzt noch ein bisschen in der Darstellung des Erkenntniswegs. Denn was ich bisher von Mach gehört habe, lieber Robi, das war ja eigentlich schon sehr wissenschaftlich empirisch, also auf verschiedene Art und Weise schaut man sich an, was ist, das kann, ob das jetzt introspektiv ist oder nach außen mit Experimenten, Beobachtung der Welt, so dass sich ein, weiß ich nicht, Gesamtbild ergibt, das soll natürlich undogmatisch sein und so weiter, schön und gut, aber das ist doch nur die eine Hälfte dessen, worüber wir Wissen erlangen können. Können wir nicht auch Wissen über das erlangen, was wir so als, sagen wir mal, Fantasie bezeichnen, die jetzt nicht ein reines Wolkenkuckucksheim ist, sondern tatsächlich auch unser Handeln in der Welt und damit die Welt selbst, wie sie empirisch gegeben ist, beeinflusst, zum Beispiel in Form von Werten, von Moral, von Zielen, von Utopien oder von irgendwelchen, ich sag mal, möglicherweise ganz irrationalen Wünschen, wo wir uns vorstellen, wie super geil das wäre, was weiß ich, irgendein Produkt zu haben, irgendeine tolle Beziehung zu haben und so weiter. Also dieser Bereich hier, der hat mir jetzt irgendwie gefehlt. Gibt es denn da auch was oder ist das aus Machsicht für die Erkenntnis einfach unwichtig?
Ich glaube, es ist sehr wichtig für ihn. Angeblich hat er sogar den Begriff des Gedankenexperiments geprägt. Das heißt, er ist da schon der OG des Gedankenexperiments. Ich habe einen Teil noch ausgespart in seiner Auffassung der Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt oder mit der Welt, deren Teil er ja ist. Mach behauptet oder postuliert, dass es wir denkökonomisch geprägt sind. Das klingt natürlich jetzt auch heutzutage viel schrecklicher, als es das damals vielleicht tat, so um 1905 rum. Ihm geht es darum zu sagen, dass wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch sich in der Welt zurechtfinden muss als ein Lebewesen. Da spielt auch wieder der Darwin'sche Gedanke rein, der sich da irgendwie evolutionär anpassen will. Ob du jetzt einen Schlaganfall hattest und deine Hand nicht mehr funktionierst oder so wie ich einen neuen Job als Bierschankwart habe, wo ich dann auch mich wieder mit dieser neuen Zapfanlage auseinandersetzen muss, da muss ich rumexperimentieren. Da brauche ich, er nennt es die Methode der Variation, das kennen wir alle. Wenn wir irgendwie, sagen wir, was aufräumen und es passt nicht rein, dann schieben wir so lang Tetris-mäßig rum, bis es passt. Wir variieren. Das ist natürlich diese Außenwelt, die du meintest, dieses Empirische. Gleichzeitig mit Denkökonomie meint er, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir nur Wissen und Erkenntnisse über die Welt erlangen können, indem wir Erfahrungen verarbeiten. Die können in unserem Kopf zu Ideen werden, die können zu Vorstellungen werden oder wir gehen instinktiv mit diesen um. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es nur diesen Weg gibt, dann muss es Ziel sein, wenn wir möglichst viel und schnell über die Welt wissen wollen und möglichst präzise sein wollen, wenn wir also viel Aufwand haben, den trotzdem mit den geringsten Kosten zu betreiben. Und im Grunde ist das sozusagen wie Sachen wie die Schrift oder Aufzeichnungen, Daten sammeln, sind alles verdichtete Erfahrungen, die schon mal jemand für uns gemacht hat und die wir dann weitergeben können. Das ist sozusagen der Teil, wo man dann sagt, also Mach geht davon aus, dass es uns biologisch angeboren ist, dass wir mit den geringsten Gedanken und mit dem geringsten materiellen Aufwand die meiste Erkenntnis herausholen wollen. Und dafür eignet sich es natürlich hervorragend, wenn man nicht einen teuren Versuchsaufbau braucht, sondern einfach in Gedanken experimentiert.
Sag mal, meint er das mit ökonomisch dann auch, also effizient sozusagen, weil das mir bei der Lektüre auch aufgefallen, dass der Begriff ökonomisch recht oft in einem Kontext fällt, wie ich ihn jetzt also heute nicht mehr verstehen würde.
Ja, das ist auch wirklich schwierig, das damit irgendwie heutzutage umzugehen. Clemens, hast du völlig recht, weil es ist nicht so einfach zu sagen, dass wir immer mit dem sozusagen den Weg des geringsten Widerstands wählen bei der Erkenntnisgewinnung. Gerade dieses freie Assoziieren in der Fantasie, die du gerade erwähnt hast, ist ja was total, das ist ja ein Kuddelmuddel manchmal. Man denkt dahin, man grübelt. Angeblich haben Forscher und Forscherinnen manchmal im Schlaf irgendwelche Erkenntnisse. Das ist ja, kann man nicht wirklich mit Effizienz beschreiben. Und insofern kann man da auch dem Herrn Mach auch sagen, dass er das ein bisschen zu ernst genommen hat, diesen Sparfuchsgedanken in der Forschung. Gleichzeitig ist es noch eine andere Zeit, in der man nicht vielleicht unter diesem allgemeingültigen Diktat des kapitalistischen Effizienzgedankens gelebt hat, sondern ihm ging es, glaube ich, eher darum, wenn wir mit der begrenzten Zeit, die wir auf der Welt haben, möglichst viel über die Welt mehr erfahren wollen oder besser wissen wollen, dass man dann eben haushalten muss. Also im Grunde im altgriechischen Sinn der Ökonomie, geh schon mit deinen Kräften um und schütze dein Haus, dein Gedankenhaus, dein Kopf, und damit du dann, ja, mehr erfahren kannst.
Ja. Aber, Entschuldigung, ich weiß, du willst, ich bin der Moderator und damit so ein bisschen der Diktator dieser Sendung. Ich darf noch mal kurz reindreschen, weil du hast gerade vom altgriechischen Verständnis gesprochen. Mir ist urplötzlich eingefallen, wie Gedankenexperimente auch verwendet werden können, nämlich sehr erkenntnisfeindlich. Mir fällt der Platon ein, der diesen Mythos des Ring des Giges erzählt. Das ist ein Gedankenexperiment im Prinzip. Was wäre, wenn jemand einen Zauberring hätte, der ihn unsichtbar macht, sodass er jederzeit Verbrechen begehen kann, ohne erwischt zu werden? Und dann spielt er das halt durch, was dann so passieren wird. Selbstverständlich raubt und mordet er und vögelt die Königin oder was weiß ich. Also macht so schlimme Sachen, die man nicht tun soll, aber die man tun kann und vielleicht tun will, wenn man ja halt die Gelegenheit dazu hat. Gelegenheit macht Diebe. Und in dem Gedankenexperiment geht es auch darum, dass ein Gerechter das natürlich nicht machen würde, weil er den Lohn der Gerechtigkeit, der in der Gerechtigkeit selbst besteht, dem irgendwie kleinen weltlichen Lohn vorziehen würde. So, und das behauptet der Platon da einfach, und er hätte irgendwas anderes auch behaupten können. Das ist sozusagen vielleicht ein bisschen der Manko an den Gedankenexperimenten, dass man sich halt so selbst verliebt, den Gedanken hingibt und sagt, was wäre wenn? Ach ja, vermutlich habe ich recht, denkt man am Ende des Gedankenexperiments. Also wo ist das? Also das Experiment, das mir sagt, so, ich behaupte hier was über Ernst Mach und dann schweben wir im Radiostudio. Das Experiment haben wir vorhin während Antidote durchgeführt, und jetzt gebe ich zu, wir haben nicht geschwebt, wir waren nicht mal trinken in der Zeit. Aber das Gedankenexperiment, das hindert mich ja nicht daran, auch deinen Schmarrn zu denken. Was sagt Mach dazu?
Mach würde darauf antworten, dass wenn wir uns im Bereich der Fiktion bewegen, wenn wir einen Roman schreiben wollen, ist der Schmarrn sozusagen hervorragend, weil wir uns so viel mehr vorstellen können, als die Welt hergibt, und die eben auch, wie in Utopien ja auch im Gewissen, können wir das in Gedanken sozusagen auch erleben. Wenn wir aber allerdings Forschung betreiben, dann muss das, was wir uns im Gedankenexperiment vorstellen, überprüfbar sein durch die Tatsachen, die uns umgeben. Das berühmteste Beispiel, das er da nennt, geht auf einen Stevin zurück. Das war auch ein Naturforscher, ein britischer oder ein englischer damals. Nee, britisch. Was waren da damals?
Das war schon Britannien.
Auf jeden Fall ein König oder eine Königin, ne? Und der hat sich überlegt, wie funktionieren denn bei einer schiefen Ebene, also ihr müsst euch jetzt alle mal ein Dreieck vorstellen, und das hat eine kürzere und eine längere Seite, und die dritte Seite liegt am Boden. Und wenn man da jetzt erforschen will, wie sich Gewichte verhalten auf einer schiefen Ebene, dann gibt es das mittlerweile bekannte Gesetz, dass sie sich umgekehrt proportional zur Länge der Ebenen verhalten. Das heißt, 2 Kilo auf der kürzeren Seite halten die 4 Kilo auf der längeren Seite, wenn die Ebene so konzipiert ist. Wenn man sich das aufmalt und unten das weiter ergänzt durch einen Kreis, dann kommt Ernst Mach darauf zu sprechen, dass dieser Stevin einfach behauptet, im Grunde müsste sich das ständig weiter bewegen, wie ein Perpetuum mobile, weil es ist ja im Gleichgewicht und die eine Seite ist ja kürzer als die andere und es müsste sich runterziehen und weiter und weiter und weiter gehen. Tut's aber nicht. In Gedanken können wir uns vorstellen, ein Perpetuum mobile, das sich immer weiter und weiter dreht, rotiert und weitermacht. Aber wir wissen ja durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass dem nicht so ist. Und jetzt ist, das ist der Scheidepunkt, wo, den du, glaube ich, auch meintest. Kann man dann das einfach behaupten und sagen, naja, eben antikantmäßig, so, wir haben uns nur dran gewöhnt. Stimmt es dann überhaupt, dass es kein Perpetuum mobile gibt, obwohl wir es uns vorstellen können? Und da würde Mach sagen, ganz klar, ja, wir wissen, dass es das nicht gibt, weil wir es überprüft haben, empirisch. Aber das hindert uns nicht daran, das in Gedanken zu verwenden. Und jeder kann das machen. Und das ist dementsprechend, er spricht davon, dass es kein Fehler ist, dieses Experiment durchzuführen, weil wir dann trotzdem zu einer Erkenntnis gelangen können. Allerdings, wie du richtig angemerkt hast, lieber Peter, nur durch die Überprüfung an den naturgegebenen Tatsachen. Hat das Sinn gemacht? Ergeben? Ich habe jetzt gehört, dass man jetzt auch Sinn machen sagen darf.
Ernst machen, Sinn machen.
Ja, ich glaube, wenn ich auch kurz was beitragen darf.
Bitte.
Dass mit dieser Denkökonomie genau das gemeint ist. Man hat eine gewisse Freiheit im Gedankenexperiment und muss dann aber die Ergebnisse abgleichen mit den Erfahrungstatsachen, wie sie überliefert sind, damit man einfach vermeidet, dass man geleistete Denkarbeit einfach nur wiederholt.
Ja.
Das Romane und ein. Ästhetik funktioniert anders, versteht sich, aber da ist es sowieso im Bereich der Fiktion. Aber jedenfalls im Bereich der Wissenschaft Abgleich einfach mit den Erfahrungen, die da sind, aber nicht in Form von Naturgesetzen.
Genau.
Da hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Mhm. Also es gibt eine ganz überwiegende Mehrheit, jedenfalls überwiegende Vertreter innerhalb der Philosophie, die der Meinung sind, dass überhaupt Wissenschaft steht und fällt mit der Annahme von Kausalbeziehungen. Und die ist ja gerade bei Mach eigentlich ausgeschlossen.
Ja.
Du hast betont, dass auch ihm es geht um die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Phänomenen.
Ja.
Aber genau diese Zusammenhänge, da würden wahrscheinlich sehr viele sagen, genau darum geht's. Sind sie zufällig? Sind sie statistisch? Sind sie notwendig? Absolut geltend? Und dann wären es Kausalbeziehungen. Und die Wissenschaft arbeitet mit diesen Unterscheidungen der Beziehungen. Die Kausalbeziehung ist da ganz wesentlich, um Naturgesetze zu formulieren, die eben keine Ausnahmen kennen. Und ich will nur noch mal kurz sagen, es gibt da noch eine andere Möglichkeit der Ableitung. Also Mach sagt, sie sind einfach gar nicht erkennbar. Wir arbeiten immer nur mit diesen Hypothesen von Naturgesetzen. Der Kant hat gesagt, es gibt sie und sie werden abgeleitet aus dieser metaphysisch gegebenen Struktur der Vernunft. Mhm. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass man sagt, man braucht die das Denken in der Form der Kausalität, um wissenschaftliche Aussagen aufzustellen mit dieser Kategorie der Notwendigkeit. Und die leitet sich ab dadurch, dass auch das Denken des Menschen eine Anpassungsleistung ist, wie Darwin das von den Organismen annimmt.
Ja.
Also nicht nur die Organe und die Körperform und das alles, sondern auch das Denken ist ein Organ, das Denkorgan. Und auch das passt sich an die Umgebung. Und der Mensch denkt ganz kurz in Kausalbedingungen, weil er von einer Natur umgeben ist, die zu teilen eben auch kausal strukturiert ist. So wäre es eine Abbildung. Ich glaube, das wäre im Sinne eigentlich Ernst Machs.
Ja,
und da wäre ihm die Naturgesetzlichkeit und ihre Erkennbarkeit eigentlich gar nicht verstellt.
Das stimmt. Ich glaube, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, mit der Einschränkung, dass er eben absolute Gesetze grundsätzlich ablehnt.
Also gut, das absolut einfach, nicht, aber, genau. Aber jedenfalls in den menschlichen Dimensionen.
Ja. Nein, man muss davon ausgehen können, dass der Apfel vom Baum fällt. Sonst kann man sich einfach nicht mehr zurechtfinden in unserer Welt. Das schon. Aber man darf immer wieder hinterfragen, warum er gerade so fällt und nicht anders sozusagen. Vielleicht ist es interessant, darauf einzugehen, wie sich Vorstellungen und Ideen und eben auch die Leistung der Fantasie vorstellt. Da können wir vielleicht gleich drauf zu sprechen zu kommen. Ich wollte noch ein Beispiel sagen, das kam mir gerade in den Sinn. Er spricht einmal von einem Seemann, der in unbekannte Gewässer fortstößt und eine Küstenlinie, die er nicht kennt. Und genau das wäre auch ein im Grunde ein sehr alltägliches Gedankenexperiment, vielleicht einfach, wenn man in einer Stadt ist, die man nicht kennt, dass man sich ungefähr vorstellen kann, da geht's runter, da ist vielleicht der Hauptplatz oder um die Flussmündung rum, da ist die Strömung anders, da wird ein gefährliches Riff sein. Aber ich kann es nicht wissen, ich kann es vermuten und ich muss es dann eben überprüfen, damit ich nicht lecklaufe oder mich verirre.
Ja. Ist es sowas wie Hypothesen bilden, während man die Welt untersucht und dann stellt sich hinterher heraus, diese Hypothesen kann ich alle wieder streichen. Das klingt fast so, als wäre das ein Vorläufer dieser Falsifikationsart der Wissenserzeugung, wie wir sie bei Popper kennengelernt haben. Also ich behaupte alles Mögliche über die Welt und dann stellt sich raus, das meiste davon ist halt falsch. Und die Sachen, die übrig geblieben sind, bei denen habe ich halt noch nicht rausgefunden, dass sie falsch sind.
Ja, das klingt wirklich sehr ähnlich. Ich glaube, Popper hat auch einige Anleihen. Der hat bloß halt einfach methodisch und auch einfach sein Konzept von verschiedenen Welten da scheiden sich die Geister von Mach und Popper, weil Popper geht ja aus von einer Innenwelt, einer Außenwelt und dann noch einer dritten Welt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, was das war.
Ich glaube Afrika. Entschuldigung, das war natürlich jetzt dritte Welt, sagt man nicht mehr, aber...
Recht hast du, Verzeihung.
Ich glaube, ich muss hier kurz die Bremse reinhauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja voll peinlich. Wissen Sie, das liegt daran, dass der Bierautomat uns hier im Radiostudio ausgegangen ist. Und das wiederum ist Ihre Schuld bei Ihnen zu Hause, da Sie nicht genug spenden. Bitte spenden Sie an den Radio Lora Förderverein, damit wir Luxus haben. Wir Radioleute brauchen Luxus. Genau. Und wenn ich schon dabei bin, das Gespräch kurz zu unterbrechen, dann haben wir doch noch ein bisschen Musik raus. Schau mal, was habe ich auf der Liste. Schlachthof Bronx mit Apizaco. Wir sind wieder zurück bei der Quadratur des Dialoges auf Radio Lora, dem alternativen Radio in München für Politik, Kultur und Ökologie und jetzt eben auch für Philosophie und für Fantasie. Denn wir haben noch nicht genug über die Fantasie des Ernst Mach gehört. Da wollen wir jetzt alle Details hören. Die geheimen Fantasien des Ernst Mach.
Dann rede ich jetzt ganz schnell weiter. Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Vielen Dank, lieber Peter. Schön, mit euch im Studio zu sein, Clemens Wolfgang. Also, die Fantasie bei Ernst Mach. Wir haben gerade gesagt, der Mensch macht Erfahrungen. Die kann er entweder speichern im Kopf als Gedanken, als Erinnerungen, oder er kann sich auch Vorstellungen machen. Das heißt, er kann Teile seiner Erinnerungen, wie Mach dann, wenn ich ihn kurz zitieren darf, aus ihrer ursprünglichen Verbindung lösen und neu kombinieren. Das ist Fantasie laut Mach. Das heißt, ich kann mir ein Pferd vorstellen und ich kann mir ein Horn vorstellen und das zusammen kombinieren, dann habe ich ein Einhorn. Ich werde es bloß nicht in der Welt finden. Und das ist dann auch nicht wie bei Popper, dass er sagt, da gibt es irgendwo einen schwarzen Schwan, deswegen ist alles falsifizierbar, sondern Mach würde eher sagen, es gibt keine Einhorn und wir belassen es dabei. Eine weitere Auseinandersetzung mit Konstrukten der Fantasie, die der Überprüfung nicht standhalten, hält er eben von seinem erwähnten ökonomischen Standpunkt aus für fruchtlos. Das heißt, die Fantasie ist zu allem fähig. Ihr wisst schon, wenn man so manchmal sagt, na, kannst du dir das vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen, denn man kann sich fast alles vorstellen. Und das ist super, weil dadurch haben wir schon wirklich großartige Kunst bekommen. Aber in der Wissenschaft geht es eben nicht so weit, die muss dann eben überprüfbar sein. Und da kommt dann eben das ökonomische Regulativ rein. Das heißt, ich muss sparen beim Experimentieren, damit ich mich nicht zu langsam fortbewege. Und ich muss antimetaphysisch unterwegs sein, damit ich mich nicht an falsche Konstrukte halte, die mich nur in die Irre führen. Und drittens muss ich einfach in der Interaktion mit der Welt überprüfen, ob meine Gedanken den vorhandenen Gedanken standhalten und ob ich die Gedanken an die vorhandenen Tatsachen weiter anpassen muss. Das ist also für Ernst Mach die Fantasie, ein wunderbares Sprudelwerk des menschlichen Geistes, das aber reguliert werden muss, wenn man damit irgendwas erkennen will.
Ja, darf ich kurz? Genau. Also mir leuchtet das sehr ein. Da würde man eigentlich sagen, das Denken geht aus in engem Anschluss von der Erfahrung, fantasiert dann und wird dann wieder überprüft an der Erfahrung.
Genau.
Und ein Gedankenexperiment findet in der Sphäre der Fantasie statt. natürlich.
Ja.
Ja, die Fantasie, ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber grundsätzlich schon, dass die Methode, also die, das Gedankenexperiment ist sozusagen die wissenschaftliche Anwendung der Fantasie. Weil wir eben ein Experiment durchführen und nicht nur uns etwas ausdenken, das schön ist oder cool ist.
Eigentlich ist das eine Art des Denkens und Spielens und Fantasierens, also spielerischer Umgang mit Erfahrungselementen.
Genau, das
könnte
ist
man
es.
Das nicht sagen?
Ja, ja. Einfach ja, ein bisschen freestylen in Gedanken und dann das versuchen, experimentell zu fassen.
Und dann noch den Battle gewinnen, das ist das Problem, weil die anderen fantasieren auch und stellen ihre jeweiligen, die sagen, ich denke mir kein Pferd mit Horn, das ist ja lächerlich, ich stelle mir ein Pferd mit Flügel vor. Und, ja, also beispielsweise und dann, ich kann mir das richtig ein Epic Rap Battle vorstellen, von Leuten, die ihre Fantasie da ausmalen und dann kommen die anderen, die sagen so, nee, also hier, es gibt Pferde und ich kann mir noch Streifen vorstellen, haben ein gestreiftes Pferd und ja, das gibt's dann. Also das ist die eine Sache, wo wir die Fantasie verwenden, um etwas über die Welt herauszufinden, indem wir uns vielleicht Möglichkeiten ausdecken, die es geben könnte und dann schauen wir, gibt es denn überhaupt oder kann das funktionieren. Und dann die andere Sache, die wir dann verwursten für, sagen wir, Romane und tolle Filme, wo wir uns dann die Geflügelten und die halb Mensch, halb Pferd oder halb Mensch und halb Fisch oder halb Fisch und halb Pferd, gibt es das auch? Weiß ich nicht. Also warum nicht, wenn wir uns das... Also, gibt wahnsinnig viel und ich habe mir Notizen zu Utopien gemacht, die kriegen wir heute gar nicht mehr unter. Ich habe aber trotzdem noch eine wichtige Frage. Das, was da in der Fantasie und in den Gedankengängen abspielt, das gibt es ja. Nicht nur, dass die Fantasie als eine Fähigkeit gibt, sondern es gibt auch die fantastischen Gedankeninhalte, mit denen man dann operiert, während man fantasiert und Gedanken experimentiert. Andererseits gibt es die äußere Welt. Sind die von grundsätzlich unterschiedlicher Substanz oder Essenz? Also gibt es sozusagen zwei Arten von Zeug in der Welt. Einmal das materielle Zeug, das wir messen und erfahren können, mit den Sinnen wahrnehmen. Und dann dieses immaterielle Gedankenzeug, zu dem dann eben auch die ansonsten irrealen Pegasusse und... oder
Pegasi?
Pegasi? Nee. Nehmen wir nur einen von. Der Pegasus und das Einhorn, die gehören dazu. Sind die von gänzlich anderer Natur oder ist das alles sozusagen ein Ding?
Ja, also die Antwort mach's wäre, es ist ein Ding. Gleichzeitig verstehe ich deine Frage, weil ganz, ganz ausmerzen kann Ernst Mach diese Frage auch nicht, ob es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem Pegasus und einem Shetland-Pony. Ich glaube aber trotzdem, dass das, was du meintest mit diese Dinge, mit denen, wie hast du es gesagt, also die wir in Gedanken haben, wären für Mach wieder Begriffe. Das heißt, eine sprachliches Zusammenstutzen von Vorstellungen oder neu kombinierten Gedanken. Das heißt auch wieder ein Hilfskonstrukt. Ein Pegasus ist sozusagen das Hilfskonstrukt für meine fantastische Vorstellung eines Pferdes mit Flügeln. Das ist aber qualitativ überhaupt nicht anders wie meine meinetwegen auch fantastische Vorstellung einer Welt ohne Naturgesetze oder meine überhaupt nicht fantastischen Vorstellungen von einer Welt mit vielen Autos auf der Straße. Deswegen gibt es da keinen qualitativen Unterschied. Du bist Teil der Welt, die Welt ist Teil von dir und es gibt nur eine einzige Welt, mit der wir interagieren können und von der wir mit unseren Sinnen geleitet uns irgendeinen Orientierungsrahmen schaffen können. Und weil du dann eingangs noch erwähnt hast, das Battle zwischen den fantastischen Elementen, also welcher Gedanke kommt zuerst und bedingt dann die weiteren, da würde dann Ernst Mach wieder auf die ganze Menschheit als Zivilisation verweisen, dass, er schreibt mal, dass kein Gedanke umsonst gedacht wurde, weil wir alle gemeinsam durch diesen fortschreitenden Anpassungsprozess an die Welt, an die Tatsachen, die wir erkennen, gemeinsam als Zivilisation fortschreiten und ja, diszipliniert, ökonomisch und fantastisch, euphorisch versuchen, uns besser auszukennen.
was soll ich da noch groß sagen? Ich glaube, wir haben noch eine Minute, aber das klingt fast schon wie ein Schlusswort. Oder Clemens, du zuckst schon.
Ja, eine Frage fällt mir dabei schon noch ein, weil du jetzt eingangs gesagt hattest, Robby, dass man quasi, wir kennen das Horn und wir kennen das Pferd und deswegen können wir uns ein Pferd mit Horn vorstellen. Das heißt aber, also bis jetzt habe ich bloß rausgehört, dass die Grenzen der Fantasie quasi gesetzt sind, dadurch, dass wir etwas kombinieren. Irgendwie so kam das jetzt raus, aber dass wir uns jetzt vielleicht etwas komplett anderes vorstellen können. Mhm. Ist das möglich? Oder, also weil bis jetzt war es wirklich so, okay, mit Flügeln oder mit, also so zum Beispiel, wir können uns einen Raum vorstellen, wir können uns eine Zeit vorstellen, aber können wir uns eine Raumzeit vorstellen? Oder so?
Also ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde so formulieren, wenn ich versuche, ernst mache, zu mimen, dass es durchaus Dinge gibt, die man erlebt, die man nicht erklären kann und dass man sich auch Sachen ausdenken kann, die noch nie gesehen waren. Trotzdem ist in Machs Gedankenwelt müssen diese letztlich einen sensualistischen Hintergrund haben. Das heißt, selbst wenn du schwer halluzinierst, sind das irgendwelche Vorstellungen und Gedankenbilder und Gedankenkonstrukte in deinem Kopf, die irgendwie auf die Erfahrung dieser Welt zurückzuführen sind.
Dann glaube ich aber, dass es wirklich Sachen gibt, die sich gedankenexperimentell erzeugen lassen, die wir uns aber nicht vorstellen können, wie zum Beispiel mehr Dimensionen. Vorhin kam noch die Relativitätstheorie dazu, gerade kam die Frage nach der Raumzeit, was ja was anderes ist als nur der Raum oder nur die Zeit. Und wenn ich mir jetzt einen Tesserakt vorstelle, dann kann ich das nicht. Ich kann aber einen Tesserakt zum Beispiel, ich kann das Volumen eines Tesserakts berechnen. Das sind dann alles Dinge, die in meinem Kopf stattfinden, nur ich kann keine sozusagen bildliche Fantasievorstellung davon haben, wie ich das von einem Pegasus und einem Einhorn aber schon kann. Der Tesserakt, für alle, die zuhören und gerade nicht wissen, was das ist der vierdimensionale Würfel. Ein normaler Würfel ist dreidimensional, die zweidimensionale Version davon ist das Quadrat und das vierdimensionale ist halt ein... Ja, Sie können es sich nicht vorstellen, garantiert nicht bei sich zu Hause. Ich kann es auch nicht und das nicht, weil ich so schlechte Vorstellungskraft habe, sondern das können wir nicht. Und ich glaube auch aus diesem evolutionären Grund, wir sind in einer dreidimensionalen Welt aufgewachsen und können uns höherdimensionales eben nicht vorstellen. Dennoch ergibt es oft Sinn, genau mit solchen Dingen zu arbeiten, gerade in der theoretischen Physik.
Also sind wir das Tesserakt des Dialoges
quasi. Yeah. Dann der Tesserakt des Dialoges. Gut, wir werden bei Radio Lora, dem alternativen Radio für München, für Politik, Kultur und Ökologie, mal fragen, ob wir schon wieder unseren Redaktionsnamen ändern können. Vielleicht werde ich aber auch nicht fragen. Egal, die Zeit ist vorbei. Meine Damen und Herren zu Hause an den Geräten, Sie wissen, dass Sie nicht nur zuhören, sondern spenden sollen. Vor allem sollen Sie jetzt aber dranbleiben für die nächste Sendung. Hören Sie den Jingle und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.